lange genug rumraschelt, dann erzeugt man eine besondere Spannung. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ja, guten Morgen. Wir können mit Fug und Recht sagen, dass unser Livestream international gesehen wird. Hallo, liebe Gottschicks. Ja, danke auch für die Lesung. Welche Übersetzung war das?
Schlachter 2000.
Interessant, also schon eine Abweichung zu Schlachter 51 durchaus, kann man durchaus erkennen.
Abwägen.
Ja, sicherlich. Ja, wir haben also jetzt eine Geschichte gehört, der in den Kinderstunden sicherlich rauf und runter bearbeitet wird, den man auch selber vielleicht in der Kinderbibel oft gehört hat und über den man dann so weggeht. Das ist völlig zu Unrecht. Wir sollten uns den, dass man einmal, ich versuche, gut, dass wir uns das gut anschauen. Zunächst einmal beginnt etwas Unerhörtes, zu der damaligen Zeit zumindest. Die erste Ehe war gestiftet. Nicht durch einen Standesbeamten wie mich, sondern durch Gott selbst. Er hat ein Paar zusammengeführt, zuvor schon. Und nun lebten sie außerhalb des Paradieses. Und es begann das, was im zweiten Kapitel vom ersten Buch Mose steht, nämlich Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und so geschah es dann auch. Der Mann verließ zwar keine leiblichen Eltern, aber er hing seiner Frau an. Er erkannte sie, wie es die Bibel eben ausdrückt. Und schon wieder war etwas Revolutionäres geschehen. Ein Kind wurde geboren. Womöglich der erste Mensch mit Bauchnabel auf dieser Welt. Also ich weiß nicht, ob Adam und Eva Bauchnabel hätten. Wenn, dann vielleicht nur zur Dekoration. Sie brauchten sie ja nicht. Aber es wurde ein Kind geboren. Aus der körperlichen Liebe, also aus der Zuneigung zueinander, entstand ein neues Leben. Und zum allerersten Mal, auch für uns heute noch, wenn wir ein Baby sehen, ist das ja immer noch für viele Menschen glücklicherweise etwas Besonderes. Ein neues Leben ist da. Und wir freuen uns darüber, die Welt zunehmend weniger, aber wir Christen freuen uns immer noch über ein neues Leben. Und wie mag das wohl gewesen sein, als das erste Mal ein Kind auf die Welt kam? Wie wird das wohl gewesen sein? Welche Erwartungen hat man wohl gehabt an so ein Wesen? War Eva überhaupt klar, was geschehen würde? Wo kaum. Aber das Kind wurde geboren. Und war hilflos, völlig hilflos, so wie ein Baby eben ist. Und trotzdem voller Optimismus, würde ich sagen, nannte sie ihn Kain. Kain heißt Erwerb oder Gewinn. Deswegen sagte sie, ich habe einen Mann bekommen mit Hilfe des Herrn oder durch den Herrn. Das schwingt vielleicht schon so ein oder wahrscheinlich, womöglich diese Hoffnung mit, dass dieser vielleicht schon derjenige ist, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Vielleicht ist das schon der Erlöser, der uns aus dieser Sündenfalle wieder rausholt. Jedenfalls ein gewisser Überschwang. Vielleicht auch aus der eigenen Hoffnung heraus. Manchmal sind wir ja auch so, dass wir vielleicht im Überschwang Dinge, die wir gerade gelernt haben aus der Bibel vom Herrn oder eine Lehre, die wir gehört haben, dass wir die voller Begeisterung aufsaugen und alles andere beiseite wischen, was vielleicht sinnvoll wäre. Dass wir einfach uns selber von unserer eigenen Hoffnung eher leiten lassen und darauf dann unser zukünftiges Glaubensleben aufbauen. Und sehr wahrscheinlich erleiden wir damit irgendwann Schiffbruch, weil die Enttäuschungen eben kommen. Die Hoffnungen werden enttäuscht, weil es eben nicht die Wahrheit ist, die wir hier lesen können, sondern weil wir irgendwas anderes erwartet haben, was darüber hinausgeht oder was irgendwie da parallel läuft. Ich lege jetzt viel Eva in den Mund, Aber wenn wir den Vergleich nehmen zu dem Bruder Abel, der Hauch und nichts bedeutet, Abel, ist das schon ein Abstieg von der Namensgebung her. Irgendwie vielleicht kam da die Ernüchterung zustande. Hat man gemerkt, das sind auch kleine Sünder, die da aufwachsen. Kein war gar nicht so das, vielleicht gar nicht so das perfekte Kind. Diese Kinder waren eben wie ihre Eltern. Sünder. Sie sahen ihre Eltern sündigen. Denn wir alle haben gesündigt. Ihre Eltern haben damit zwar angefangen, aber sie hörten ja damit nicht auf. Sie machten weiter. So wie wir alle. Und sie sahen ihre Eltern sündigen und wurden selber zu Sündern. Und nicht zu dem schon damals ersehnten Erretter. Der ließ noch auf sich warten. Nun, also, die wachsen eben auf. Wir wissen nicht so recht, wann, also Kain wahrscheinlich relativ früh nach der Vertreibung aus dem Paradies, wann Abel, wissen wir nicht so richtig. Wir wissen, dass Seth, wenn wir es unterstellen, dass die Zeitrechnung ab Vertreibung losging, dass Seth gezeugt wurde, als Adam 130 Jahre alt war. Also irgendwann dazwischen muss das Ganze stattgefunden haben, wo wir hier gerade reden. Wir wissen auch nicht, wie viele Kinder zwischen Kain und Abel entstanden sind. Wie viele Töchter, wie viele weitere Söhne, wissen wir auch nicht so recht. Wir wissen aber, dass es diese beiden gab. Die beiden werden erwachsen, ergreifen einen Beruf. Der eine wird Bauer, so wie sein Vater, bearbeitet den Grund, aus dem er gemacht ist. Der andere wurde ein Schäfer oder ein Schafhirte. Wir sehen ja, es begab sich auf dem Verfluss von Jahren, ist ja Vers 3, also ist aus der Schlachte 51, steht Verfluss von Jahren. Andere Übersetzungen sagen nach Tagen, vielleicht nach vielen Tagen. Jedenfalls innerhalb dieses maximal 130-jährigen Zeitraums. Begab es sich eben, dass Kain ein Opfer brachte von den Früchten der Erde, von seinem Ertrag, dem, was er produziert hat. Und wahrscheinlich nahe dabei, und Abel sah es, und gab auch ein Opfer, aber von dem Erstgeborenen seiner Schafe und von ihrem Fett, von dem Fettesten. Und der Herr sah Abel und das Opfer an und nahm es an, und Kains Opfer sah er eben nicht an. Wie die das gemerkt haben, weiß man, wissen wir auch wiederum nicht. Ne? Es gibt so Zeichnungen und so Bilder, die kann man googeln. Da sieht man, wie der Rauch vom Fett und vom Fleisch von Abel, das aufsteigt zum Himmel, und der Rauch von dem Korn oder was immer er da verbrannt haben mag, wuselt da so auf der Erde rum, ganz unten. Also steigt eben nicht auf, und das war ein Zeichen. Vielleicht war es auch ein Gefühl, oder irgendeine andere Bestätigung. Auf jeden Fall konnte man wohl erkennen, dass das eine Opfer wurde angenommen und das andere nicht. Und nicht nur, dass man es im eigenen Herzen wusste, sondern mindestens Kain wusste, dass sein Opfer auch nicht angenommen wurde, Abels aber schon. Da ergrimmte Kain sehr und ließ den Kopf hängen. Dann müssen wir uns das auch noch ein bisschen mit dem Opfer, da werden wir uns ein bisschen aufhalten bei diesem Opfer. Wir sehen zum einen, Abel suchte das Allerbeste aus. Das Beste, das Kostbarste, nämlich das Erstgeborene. Dass die Tiere zum Verzehr wurden ja erst nach der Sintflut von Gott sozusagen freigegeben. Was wird er davon gemacht haben? Vielleicht Kleidung, vielleicht ging es auch schon um Milch. Was er von diesen Tieren hatte, warum er Schafhirte wurde, womöglich nicht, weil er sie gegessen hat, sondern aber weil er die anderen Produkte, die eben entstanden sind, gebrauchen konnte. Jedenfalls das Kostbarste ist ja nun mal die Erstgeburt, weil ich investiere Zeit und Aufwand und Arbeit daran, dass ich eben die Tiere züchte. Dann kommt der Nachwuchs. Und diesen Nachwuchs kann ich nicht nehmen. Denn ich gebe ihn jetzt als Opfer weg. Also ich verzichte jetzt darauf. Und erst bei der nächsten Geburt, das ist meins, das kann ich für mich nehmen. Und dann auch noch das Beste davon, dass heute schneiden wir das Fett ja meistens weg vom Fleisch, aber damals war es das Kostbarste, weil da hat das sozusagen die Schatztruhe des Tieres, da hat das Tier das Beste, die Energie reingepackt für später, die Bank, die Sparkasse des Tieres war das sozusagen. Also das Kostbarste, was er finden konnte. Und das hat er Gott gegeben. Also es wird betont, dass er auf etwas verzichtet hat, auf das, was er hätte, vielleicht hätte für sich nehmen können. Er hat gesagt, nein, nein, ich nehme es nicht, das ist für den Herrn, ich warte bis zum nächsten Mal. So lange schlage ich mich irgendwie durch. Also ein echter Verzicht. Im Gegensatz dazu steht dann davor, kein brachte von seinen Früchten. Auch nicht von den ersten, also es steht nicht. Wir wissen nicht, ob es die Erstlingsfrucht war, vermutlich aber nicht, sonst würde der Text diese Unterscheidung nicht machen. Ich persönlich vermute dann, viele andere allerdings auch, dass er einfach von dem gab, was so da war. Vielleicht was übrig war. Er nahm auch etwas von seinem Besitz, aber vielleicht, so wie manche andere auch, erst wenn man weiß, dass man selbst genug hat. Vielleicht kennt ihr das auch oder ihr habt das von anderen schon gehört. Es ist vielleicht ein Unterschied in der Haltung, ob ich zum Monatsanfang meinen Gemeindebeitrag oder meine Spende an wen auch immer oder wenn mich jemand um Hilfe bittet, gebe, wo ich nicht weiß, was kommen wird, oder ob ich am Monatsende, wenn absehbar ist, bald kommt ja wieder Geld, ich habe noch so und so viel übrig, davon kann ich was geben, es ist ein kleiner Unterschied. Vielleicht ist die Summe gleich, aber das Sicherheitsgefühl oder sagen wir das Vertrauen darauf, dass ich es aus meiner eigenen Stärke schaffen kann, weil ich habe auch nicht mehr lange durchhalten, ist ein anderes. Ich muss ein bisschen auch an die Witwe im Tempel denken, die Jesus beobachtet hat. Diese zwei Schärflein, diese zwei Groschen oder was auch immer eingeworfen hat. Luther sagt, glaube ich, Groschen. Also eine winzig kleine Summe eigentlich. Für sie war es aber die Welt. Und sie vertraute darauf, dass sie nicht verhungern wird, obwohl sie das jetzt gibt. Die anderen, die haben viel mehr gegeben. Es war gut, dass sie viel gegeben haben, aber sie hatten es übrig. Sie mussten deswegen nicht auf nichts verzichten. Ja gut, warum hat Kain das jetzt so gemacht? Die Bibel nennt ihn später, das hören wir noch, böse. Das ist natürlich sehr umfassend. Aber wir können sicherlich sagen, es gab einen Unterschied im Gottesbild. Also einen Unterschied, wie sehe ich Gott, worauf vertraue ich? Unterschied auf der Priorität her. Vielleicht war Kain, sagen wir mal, religiös. Er konnte Gott nicht leugnen, wie auch. Seine Eltern haben ja Zeugnis gegeben davon. Und Gott spricht ja auch zu ihm später, das haben wir gehört. Er schien auch nicht besonders überrascht zu sein. Also kann der schlecht sagen, es gibt Gott nicht. Aber kannte und liebte er ihn? Das ist die andere Frage. Vielleicht dachte er, ich will Gott nicht schuldig sein und deswegen gebe ich ihm was von meinem Ertrag. So, hier hast du auch was, sei ruhig. Schau mal, was ich alles gemacht habe, du kriegst auch was. Dann kannst du mir gewiss nicht böse sein. Auch das wissen wir nicht genau, das ist jetzt Auslegung von mir. Wir sehen aber, dass Gott bewertete die Opfergaben sehr unterschiedlich. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 4, das ist die Stelle, die unweigerlich kommen muss jetzt, durch Glauben brachte Abel ein größeres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn redet er noch, wiewohl er gestorben ist. Abel war ein Gerechter vor Gott, weil sein Opfer in irgendeiner Form anders war. Nun sagen manche Lehrer sprechen von dem unblutigen Opfer. Sie sagen, dass es lag daran, dass Kain ein unblutiges Opfer gebracht hat. Er hat also kein Tier getötet. Es floss kein Blut bei diesem Opfer und deswegen hat Gott es nicht angenommen. Auch da gibt es wieder natürlich Stellen dazu, auch im Hebräerbrief, Kapitel 9. Da können wir lesen, 18 bis 22. Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Nachdem Mose jedes Gebot, wie das Gesetz es vorschrieb, dem ganzen Volke vorgetragen hatte, nahm er das Blut der Kälber und der Böcke, nebst Wasser und Scharlachwolle und ein Büschel Isop und besprengte damit, wie das Buch selbst, so auch das gesamte Volk, indem er dabei ausrief, dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch angeordnet hat. Aber auch das Zelt und sämtliche gottesdienstlichen Geräte besprengte er in gleicher Weise mit dem Blute. Überhaupt wird beinahe alles nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen erfolgt keine Vergebung. Dazu argumentiert man noch, ja, zuvor hat Gott ja auch mindestens ein Tier getötet, um Adam und Eva zu bekleiden, nachdem er sie aus dem Paradies vertrieb. Vielleicht hat er auch mindestens eins, vielleicht ein Bär hat mehr Fell, ich weiß es nicht, irgendwie mussten Tiere sterben dafür. Wir finden allerdings keinen Hinweis, dass Gott das gefordert hätte. Der Hebräerbrief setzt ein gegebenes Gesetz oder einen Bund voraus, wonach Tiere getötet werden müssen. Wir können in diesem Stadium oder diesem Zeit der Heilsgeschichte nicht sehen, dass Gott die Anweisung gegeben hätte, dass Tiere getötet werden müssen. Oder dass ihre Kinder diese oder dass sie ihren Kindern das vorgelebt hätten. Wir wissen ja eigentlich gar nichts von der Kindererziehung. Wir wissen es schlicht und ergreifend nicht. Die Lehren, die von einem unblutigen Opfer reden und deswegen die Zurückweisung des Opfers daraus sehen, ziehen Schlüsse. Sie mögen stimmen, aber der Text sagt es letztlich nicht. Jedenfalls hat aber trotzdem Gott einen Unterschied zwischen den Opfern gemacht. Er hat das Opfer des Abels angenommen, wohlwollend angenommen. Das des Kains hat er nicht wohlwollend angenommen. Und Kain war, obwohl er sich sicherlich des Unterschieds bewusst war, war er trotzdem beleidigt, war traurig, fühlte sich gekränkt, zurückgesetzt. Wie wir uns manchmal vielleicht auch zu Unrecht gekränkt fühlen, weil wir glauben, dass es gegen uns geht. Vielleicht sehen wir gar nicht den eigenen Fehler unseres Handelns. Also ich weiß, dass es bei mir manchmal so ist. Ich sehe es gar nicht erst, dass ich was falsch gemacht habe. Aber die Reaktion des Gegenübers kränkt mich. Da spricht der Herr zu Kain. Warum bist du so zornig und lässt es den Kopf hängen? Ist es nicht also, wenn du gut bist, so darfst du dein Haupt erheben. Bist du aber nicht gut, so lauert die Sünde vor der Tür und ihre Begierde ist auf dich gerichtet, du aber herrsche über sie. Das ist ein bisschen ähnlicher Wortlaut wie zu Eva, ne, und Adam. Ne, das Begierde ist auf den Mann gerichtet, du sollst aber über sie herrschen. Die Septuaginta, mit der wir Brüder jetzt auch viel zu tun haben, übersetzt anders. Interessant anders. Und der Herr sprach zu Kain, warum wurdest du so übermäßig betrübt? Und warum fiel dein Angesicht ein? Das kann man noch gut miteinander vergleichen. Nicht wahr? Wenn man richtig darbringt, aber nicht richtig teilt, sündigt man doch. Beruhige dich. Zu dir ist seine Hinwendung und du wirst über ihn herrschen. Die Septuaginta deutet eher an, dass es nicht um das unblutige Opfer geht, sondern um die Auswahl dessen, was Kain zur Verfügung stand. Zumindest würde das die These stützen. Dass Kain, wo er vom Prinzip her eben geizig war und eben nicht das Beste gab, sondern irgendwas, was er übrig hatte. Wir lesen ja auch im Hebräerbrief, hatte ich ja schon vorgelesen, durch Glauben brachte Abel Gott ein größeres Opfer dar als Kain. Ein größeres, aber beide brachten irgendwie ein Opfer. Kain brachte schon im Prinzip ein Opfer, aber ein geringeres. Ich neige dazu, eher davon auszugehen, dass es um die grundsätzliche Herzenshaltung Kains ging und nicht grundsätzlich um die Natur des Opfers. Beide Annahmen haben aber das Ergebnis, dass Gott das Opfer ablehnte, weil Kain ein Sünder war. Im Römerbrief zum Beispiel, der sagt uns ja ganz klar, Vers 6, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, sodass ihr seinen Lüsten gehorchet. Und später im Galater 5 können wir auch lesen, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, wir nähern uns dem, Spaltung, Neid, Mord. Schaut euch mal diesen Aufstieg an. Hader, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Spaltung, Neid, ja, und dann Mord. Der Mord gipfelt darin. Dann geht es auch weiter mit Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Also wir sehen aber schon, wir können uns schon vorstellen, wie die Gefühlswelt des Kains sich veränderte, nachdem er begriff, dass sein Opfer nicht angenommen wird. Wir haben auch einen anderen Unterschied. In der Septuaginta steht auch nicht, dass die Sünde auf Kain lauert und er über sie herrschen soll, sondern wenn man Kains Ärger sieht, fragt man sich, auf wen richtet sich eigentlich dieser Zorn, dieser Neid? Warum bist du so traurig oder zornig? Er ist neidisch auf wen? Auf Gott? Doch wohl nicht. Auf Abel. Könnte es sein, dass diese Aufforderung Gottes, eine Aufforderung an Kain ist, nicht auf Abel neidisch zu sein, welcher doch zu ihm aufsieht als dem großen Bruder, und dass er vielmehr sein Amt als Erstgeborener wahrnehmen soll und über ihn herrschen oder wachen soll? Herrschen ist ein unbeliebter Begriff geworden. Aber er war der Erstgeborene, hatte deswegen auch ein besonderes Recht. Ich möchte jetzt nicht in die Textgeschichte abtauchen, dafür bin ich nicht wirklich qualifiziert, aber ich sehe diese Unterschiede im Text. Und wenn wir jetzt mal annehmen, dass es in diese Richtung geht, dann gibt es dem späteren Textverlauf, sollte ich meines Bruders Hüter sein, einen ganz anderen Hintergrund. Denn wir sehen dann, wenn das hier so ist, und ich neige dazu, dann bedeutet das, dass Gott gesagt hat, was willst du, hör auf Abel neidisch zu sein, der doch sowieso zu dir aufsieht, stehe ihm gut vor, kümmere dich um ihn, du hast Verantwortung für ihn. Übrigens haben wir gesungen, gut, dass wir einander haben. Irgendwie haben wir alle füreinander Verantwortung. Die einen mehr über die einen als die anderen wiederum, aber jeder hat für den anderen Verantwortung. Das haben wir doch alle gesungen. Wir stimmen doch alle dazu ein, oder? Sonst wollten wir das nicht singen, wenn das nicht stimmt. Wir sind natürlich nicht Abel und Kain, aber letztlich können wir auch hier sehen, Gott hat uns nicht allein in die Welt gestellt, sondern wir haben für unseren Nächsten Verantwortung. Wir sehen, dass es, wenn es ihm nicht gut geht, dann sagt die Bibel, hilf ihm. Und nicht nur, es möge dir gut gehen, der Herr segne dich, wenn du ihm helfen kannst, dann hilf ihm. Und wenn du mit ihm eine Meile gehen sollst, dann geh mit ihm. Und wenn du Zeit hast für jemanden, der allein ist, dann opfer deine Zeit für ihn. Und sag nicht nur, ich hoffe doch, dass es dir bald besser geht. Vielleicht noch als kurzen Text oder so. Ich denke mittlerweile, dass dieser Text uns sagt, dass wir hier eine nicht wahrgenommene Verantwortung vor uns haben. Also wie gesagt, wenn die Sichtweise stimmt, dann wird der Dialog noch brisanter. Im Übrigen sehen wir hier die Liebe Gottes, die warnt und bewahren will. Gott spricht zu ihm, er will ihn nicht in die Sünde laufen lassen. Er sieht ja in sein Herz, wie in eines jeden von uns, und sieht, dass das Herz sich verhärtet. Und da kann man sagen, na gut, warum ändert sich das nicht? Gott spricht doch zu ihm, warum macht er das trotzdem? Wie kann er denn, wenn Gott zu ihm spricht, wie kann er weiterhin böse sein? Müsste er nicht sagen, ja, dann, wenn es ist alles gut? Da kommen wir zu einem, wir haben vor kurzem eine Predigt gehört über den armen Lazarus, das hast du gehalten. Und da versucht auch der reiche Mann sich erstmal irgendwie zu rechtfertigen und irgendwie wieder rauszukommen oder sagen, ja, Erleichterung zu bekommen. Und als das alles nichts bringt, da sagt er, naja gut, aber in Lukas 16, so bitte ich dich, Vater, also zu Abraham spricht er, dass du ihn, also Lazarus, in das Haus meines Vaters sendest. Also ihn wieder auferweckst und wieder dahin schickst. Denn ich habe noch 5 Brüder, dass er sie warne, damit nicht auch sie kommen an diesen Ort der Qual. Spricht Abraham zu ihm, also zu dem reichen Mann, der jetzt schon im Ort der Qual ist, sie haben Mose und die Propheten. Auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstünde. Wenn ich nicht hören will, ist es egal, wer zu mir redet. Völlig egal. Und wenn es Gott selber tut, wir sehen es ja. Wenn mein Herz nicht bereit ist dazu, wenn ich nicht möchte, wenn ich sage, nein, ich bin so schrecklich verletzt worden, das schreit nach Rache, dann ist es egal, wer mit mir redet. Ich lasse mich nicht davon abbringen. Es geht also weiter, da redete Kain mit seinem Bruder Abel. In der Septuaginta steht dann, dass er sagt, lass uns aufs Feld gehen. Also er lockt ihn irgendwie aufs Feld. Also er redete jedenfalls mit ihm. Es begab sich aber, dass er auf dem Felde waren, da hob sich Kain wieder sein Bruder Abel und schlug ihn tot. Ich weiß nicht, ob ein Streitgespräch davor noch vorangegangen ist oder ob er einfach ihn heimtückisch ermordet hat. Aber er schlug ihn jedenfalls tot. Im 1. Johannes, Kapitel 3, steht, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Und hier sehen wir die Zweiteilung dieser Welt, die schon damals begann, in zwei Richtungen. Wer nicht Gerechtigkeit übt, der ist nicht von Gott. Ebenso wie sein Bruder nicht liebt. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von dem Argen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wir haben das heute schon gehört, von Georgi. Er konnte die Gerechtigkeit nicht ertragen an seinem Bruder. Er wollte sie loswerden. Es kann im Kleinen kennen wir das, wenn wir irgendwo nicht mitmachen wollen, bei Kollegen, in der Familie oder sonst wie was, dann wird nicht gesagt, oh ja, gut, wenn dein Gewissen das nicht zulässt, dann ist es in Ordnung, sondern dann schlägt einem doch oftmals Unverständnis oder gar Feindseligkeit entgegen. Am einfachsten ist es, wenn man mit Nachbarn, das habe ich bei Nachbarn schon öfter mal erlebt, wenn da irgendwie zusammen Geselligkeit ist, dann geht hier öfter mal irgendein Brett rum, da so ein kleines Schnapsfläschchen drauf. Und wenn du nicht sagst, nee, ich möchte nicht, dann am ersten Mal, na gut. Am zweiten Mal wird schon komisch geguckt und beim dritten Mal können sie schon pampig werden. Weil sie nicht ertragen, dass du nicht trinkst. Warum? Warum können sie es nicht ertragen? Weil ihnen ihr eigenes Verhalten durch deine Abstinenz vorgespiegelt wird. Und das wollen sie nicht sehen. Und Kain wollte die Gerechtigkeit seines Bruders nicht sehen. Und da sprach der Herr erneut zu Kain. Wo ist dein Bruder Abel? Sehen wir die Parallele? Wo bist du? Fragte der Herr Adam. Hat er es nicht gewusst? Wusste Gott nicht, wo Abel begraben liegt? Oder wo er ist, überhaupt ist? Bestimmt. Gott weiß alles. Aber er gibt ihm eine Gelegenheit zum Reden. Gott fragt ja auch Adam, wo bist du? Und dann sagte Adam, ja, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin da, das haben wir letzte Woche ja gehört, darum verbarg ich mich. Er ist wenigstens ehrlich. Und dann sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen? Natürlich, das wusste Gott alles. Aber er gab seinem Geschöpf die Möglichkeit, die Sünde zu bekennen. Und hier auch. Wo ist dein Bruder Abel? Abel antwortet, ja, wie soll ich sagen, frech, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Hat er vielleicht von seinen Eltern das nie gehört, wie sie aus dem Paradies vertrieben wurden? Vielleicht haben sie auch vor Scham geschwiegen, keine Ahnung. Aber er glaubt offensichtlich, dass er damit durchkommt. Er sagt, weiß ich nicht, keine Ahnung, guck doch selber nach. Ja? Wenn wir jetzt mal kurz zurückspulen, wenn wir das jetzt unterstellen, dass es hier dass es bei der Frage nach der Sünde und so weiter zuvor eher darum geht, dass Kain seinem Bruder gut vorstehen soll und nicht auf ihn eifersüchtig sein soll, dem Schwächeren, dem Geringeren, dann ist diese Antwort doppelt frech, weil Gott ihn doch zuvor beauftragt hat, sein Hüter zu sein. Stell dir vor, ich gebe Ellie den Auftrag, sie soll auf Johann aufpassen. Pass auf ihn auf. Ich komme gleich wieder, ich gehe einkaufen. Dann komme ich wieder und die Pforte steht auf, das kleine Kind ist weg und Ellie spielt. Und sie sagt, was willst du? Sollte ich denn auf ihn aufpassen? Ja, solltest du. Habe ich dir gesagt. Gott gibt ihm hier nochmal Gnade. Gelegenheit, die Sünde zu bekennen. Der Allwissende fragt sein Geschöpf, nicht weil er es nicht weiß, sondern damit er seine Schuld eingestehen kann, um Raum zur Buße zu finden. Dass er erkennt, dass er gesündigt hat. Abel sieht das so nicht. Und dann geht es weiter. Dann sagt Gott zu ihm, was hast du getan? Also, das war jetzt keine Frage von wegen, beantworte mir, sondern wie konntest du nur? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit vor mir, zu mir von der Erde. Oh, verkehrt. Die Sünde wird nicht stehen gelassen. Vielleicht kennt ihr den Ausspruch, du bist der Mann. Wo kommt das her? Wer sagt das zu wem? Nathan, zu wem? Genau, zu David. David windet sich auch so irgendwie rum, ist dann auch empört über diese, sieht aber seine eigene Schuld nicht und er muss darauf gestoßen werden. Du bist der Mann, du hast das gemacht. Kein du hast ihn umgebracht. Aufgrund deines Stolzes und deines Ehrgeizes und deines Neides. Und Abel war der Beginn einer langen und noch andauernden Kette von Blutzeugen in dieser Welt, die aufgrund der Gerechtigkeit sterben müssen. Und der Herr Jesus wird sehr deutlich über diese, über die im Wege des Kains wandeln. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 23 sagt er, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, aber nicht nur die, aber eben die, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten bauet und die Denkmäler der Gerechten schmücket und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen das Blut der Propheten schuldig gemacht. Wir doch nicht. Wir hätten sie verstanden. So gebt ihr ja über euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, machet nur das Maß eurer Väter voll. Ihr Schlangen, ihr Ottergezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Darum, siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise. Jesus sagt das, ne? Ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Auf das über euch komme alles gerechte Blut, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blute Abels, des Gerechten, an bis auf das Blut Zacharias, des Sohnes Barachias, welchen ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Dieses Blut der Gerechten zusammen mit dem vom Abel schreit zum Himmel. Und wird es gehört? Wir haben in der Bibelstunde bis vor kurzem die Offenbarung durchgesprochen. In Kapitel 6 der Offenbarung gibt es eine interessante Begebenheit. Ab Vers 9. Und als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, da sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Das ist ja später. Das heißt, dieser Ruf nach Rache ist immer noch im Raum. Gegen die Ungerechten. Gegen die Kinder Gottes töten und verfolgen. Dieses Blut bringt also Rache. Das Töten anderer Menschen schreit nach Rache. Und das ist schlimm. Denn jede Blutschuld sammelt sich auf in dieser Welt. Und irgendwann wird es im Gericht enden. Es gibt aber einen Unterschied. Nämlich, einmal wurde Blut vergossen, das nicht nach Rache schrie. Das, ihr wisst natürlich, worauf ich hinaus will. Auch Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 18. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Ungewitter, noch zu dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, bei der die Zuhörer sich erbaten, dass sie nicht weiter zu ihnen redete, denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere, sondern ihr seid gekommen zu dem Berge Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den 10.000 von Engeln, zur Festversammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott und dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus Christus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als Abels Blut. Abels Blut fordert Gerechtigkeit und das Blut Jesu bringt Gerechtigkeit, aber auch Vergebung. Anstelle, dass der das Verbrechen begangen hat, sterben muss, ist das Blut die Stellvertretung dafür, dass nicht sein Blut gefordert wird. Das Blut Jesu bringt stattdessen Vergebung und ewiges Leben denen, die daran glauben und danach leben. Das ist der Riesenunterschied. Gottes Gericht kommt jetzt über Kain. Und du sollst verbannt sein aus dem Land, das seinen Mund aufgetan hat, das Blut deines Bruders zu empfangen von deiner Hand. Denn du hast es vergossen. Und wenn du das Land bebaust, soll es dir fortan sein Vermögen nicht mehr geben. Unstet und flüchtig sollst du auf Erden sein. Wir erinnern uns, Gott hat ja die Erde verflucht. Im Schweiß seines Angesichts sollst du dein Brot essen. Also ungleich schwerer als vorher war es, sich Nahrung zu verschaffen, dass man essen kann. Und trotzdem bringt die Erde ja ihre Frucht. Und trotzdem leben wir im Überfluss. Und im Grunde könnte die ganze Welt im Überfluss leben, denn wir haben ein Verteilungsproblem und kein Mengenproblem. Schaut, die Sonne scheint, der Frühling hat heute begonnen, heute ist meteorologischer Frühlingsanfang. Wenn ihr einen kleinen Kübel nehmt und ihr pflanzt Tomaten rein oder Erdbeeren rein oder was weiß ich, dann wachsen sie in aller Regel und bringen Frucht. Obwohl der Boden verflucht ist, ist auch diese Erde noch überreich an Nahrung. Deswegen sind wir auch weit davon entfernt, dass die Erde überbevölkert ist. Es gibt mal ein Beispiel gelesen, wenn man alle Menschen so eng zusammenbringen würde, dass sie so leben wie in einer Großstadt, so die Bevölkerungsdichte, ne? Dann würde die Stadt so groß sein wie der obere Teil von Kalifornien, aber mehr nicht. Der Rest der Welt wäre frei von Menschen. Die Landwirtschaft, die wir jetzt haben, kann den jetzigen Menschheitsbestand, so wie sie jetzt ist, die Landwirtschaft, nicht wie wir sie entwickeln und verändern würden vielleicht, habe ich mal in einem Film gesehen, der nicht christlich war, es war eine Erhebung, der könnte die Menschheit mehr als das Doppelte der Menschen ernähren, die wir jetzt haben. Also darum geht es nicht. Die Welt ist trotz des Fluches immer noch reich. Das erinnert mich so an einen, ich weiß nicht, ob ihr Jochen Klepper kennt, der war ein, sagen wir mal, ambivalenter Christ, der hat ein Lied geschrieben, das heißt, die Nacht ist vorgedrungen. Das ist ein Weihnachtslied im Grunde. Und darin heißt es, Gott will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Und also die Welt ist trotzdem reich und der Fluch, der jetzt besonders Kain trifft für sein noch nicht dagewesenes Verbrechen, nehme ich mal an, der erste Mord der Menschheitsgeschichte, ist, dass das nicht für ihn nicht mehr gelten soll. Du wirst, obwohl du Ackerbauer bist, du wirst das nicht mehr bekommen. Ich lasse für Gute und Böse es regnen, Sonne scheinen, dass die Nahrung aus der Erde kommt, dass sie ihr Vieh füttern können, aber nicht mehr für dich. Du hast es nicht verdient. Und Georgi hat vorgelesen, als Antwort Kains vorgelesen, Kain sprach zum Herrn, meine Strafe ist zu groß zum Tragen. Schlachter 51 sagt noch, meine Schuld ist zu groß zum Tragen. Und die Septuaginta übrigens auch. Also manche, die Übersetzungen streiten sich ja so ein bisschen, ob Schuld oder Strafe. Ich habe da so ein bisschen nachgelesen. im Hebräisch meint, wenn man Strafe sagt, meint man die Folge meines Tuns. Also im Grunde das Gleiche. Aber Kain sagt nicht, Herr, vergib mir. Ich habe gesündigt. Sei mir gnädig. Oder irgendwas. Er sagt nur, das kann ich nicht aushalten. Das kann ich nicht aushalten. Du vertreibst mich heute aus dem Land und ich muss vor deinem Gesicht mich verbergen und unschuldig und flüchtig sein auf Erden. Ich kann nirgendwo bleiben. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Das ist doch enorm. Gott spricht zu ihm. Er sagt, er warnt ihn vor der Sünde. Er gibt ihm eine Chance, die Sünde selbst zu bekennen. Er gibt ihm das Gericht und sagt, also er tötet ihn ja auch nicht gleich, sondern er sagt, du, das, was du bis jetzt hast, nehme ich von dir. Die Reaktion Kains ist, nicht, vergib mir, sondern, ja, kann ich, das kann ich, wer soll das aushalten? Übrigens ist es interessant, dass er befürchtet, dass er totgeschlagen wird. Es gab ja keine Justiz oder so. Die Menschen lebten ja mehr oder weniger nach eigenem Gutdünken. Aber Gott hatte die Menschen noch nicht dazu ermächtigt, also Gericht zu sprechen über einen Mörder. Das kam ja auch erst nach der Arche. Erste Buch Mose, Kapitel 9, ab Vers 5. Für euer Blut, also das Menschenblut, für eure Seelen will ich Rechenschaft fordern. Von der Hand aller Tiere will ich sie fordern. Und von des Menschen Hand, von seines Bruders Hand, will ich des Menschen Seele fordern. Wer Menschenblut vergießt, des Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen nach seinem Bild gemacht. Das war aber gar nicht geklärt. Aber Kain befürchtete eben, dass einer von seinen Geschwistern oder Neffen, Nichten, Großneffen, wie viele Generationen da schon unterwegs gewesen sein möchten. Also es waren ja irgendwas Menschen auf der Erde. Geht davon aus, dass irgendwer ihn findet, also es müssten schon einige Menschen da gewesen sein, dass die ihn töten werden. Und wir sind ja keine Reue über die Tat, sondern nur über die Folgen. Und da spricht der Herr, für wahr, also auch da ist er gnädig, für wahr, wer keinen Tod schlägt, zieht sich siebenfache Rache zu. Was heißt das? Siebenmal der Tod? Doch eher nicht. Siebenmal ist womöglich, oder denke ich, eher als Vollkommenheit zu sehen. Es ist ein vollkommener Schutz. Kain wird nicht getötet werden durch andere Menschen. Und der Herr gab ihm Kain ein Zeichen, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. Auch hier, Kain lebte weiter. Er hatte Gelegenheit, darüber nachzudenken, was er getan hat. Er hatte Gelegenheit, Buße zu tun. Reaktion des Kain. Und Kain ging aus dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land nordöstlich von Eden. Er ist einfach, also man kann natürlich, konnte er aus dem Angesicht, also konnte er vor Gott weglaufen? Nein, das hat Jonah versucht, das geht nicht. Aber er hat sich, ich denke, es bedeutet, er hat sich nie wieder an ihn gewandt. Er hat nie wieder zu Gott gesprochen, er hat ihn nie wieder angerufen, er hat einfach sein Leben gelebt. Er hat nicht versucht, Vergebung zu erwirken für seine Sünden. Er hat nicht Buße getan. Manchmal fliehen, wenn wir schlimme Dinge getan haben, manchmal auch Christen, fliehen wir davor. Nicht nur körperlich, dass wir jetzt versuchen, das Land zu verlassen, sondern wir vermeiden jede Erinnerung. Wir versuchen uns abzulenken, wir versuchen uns in Alkohol und Drogen vielleicht zu ersticken oder was weiß ich, oder in ausschweifenden Lebensstil, weil wir das verdrängen wollen, dass wir etwas Schlimmes getan haben. So fliehen wir vor Gott und vor unserem eigenen Gewissen, weil wir uns dem nicht stellen wollen. Aber so bekommen wir keine Vergebung. Das ist eine ernste Warnung für uns, dass wir nicht versuchen sollen, vor dem Angesicht des Herrn wegzugehen, sondern dass wir gerade, wenn wir Schlimmes getan haben, auch als Christen können wir Schlimmes tun, es kann passieren. Es sollte nicht passieren, aber es passiert. Jeder von uns kennt Fälle von Untreue, was innerhalb der Christenheit. Dann sollen wir zu Gott gehen und nicht von ihm weglaufen. Denn nur so können wir Vergebung bekommen. Im Hebräerbrief, nochmal der Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. wie in der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, da mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Verstockt eure Herzen nicht. Werdet nicht bitter gegen Gott. Schlimm ist das, wenn Christen in ihrer, oder wenn, ja, sagen wir Christen in ihrem Glaubensleben etwas erfahren, etwas selber etwas tun oder etwas erleben, ihnen etwas zugefügt, was sie davon, was sie meinen, was sie davon abhält, dass sie es nicht zu Gott bringen können. Vielleicht verliert man einen lieben Menschen und sagt, das konnte Gott das zulassen. Ich kann Gott das nicht vergeben. So verstockt man sein Herz. Da hat man ein gründliches Missverständnis darüber, wie Gott ist. Und auch ein gründliches Missverständnis darüber, wer ist. Kain blieb ja übrigens nicht alleine. Ne? Auch da war das Gericht nicht so hart wie gedacht. Kain hatte eine Frau. Nun sagen die Spötter, wie konnte er eine Frau haben? Es gab ja nur Kain und Abel und dann gab es nur noch Kain. Offensichtlich hat er eine Verwandte geheiratet, es ging ja nicht anders. Und zu dem Zeitpunkt hatte Gott das auch noch nicht verboten. Womöglich eine Schwester, hätte auch deutlich jünger sein können als er, wir wissen es nicht. Steht nirgendwo. Klar hätte es eine Schwester sein können, es hätte eine Nichte sein können, was weiß ich. Das ist auch nicht weiter wichtig. Wichtig ist, er bleibt nicht alleine. Er hat eine Frau und zeugt mit ihr Kinder. Und dann bleibt er eben nicht flüchtig und unstet, sondern er baut auch eine Stadt. Die erste Stadt auf Erden. Und benennt sie nach seinem Sohn. Hier steht Hanoch, du sagst Henoch, andere sagen, je nach Bibelübersetzung. Und dann geht es weiter. Henoch zeugt hier in meiner Übersetzung den Irad. Und der Irad zeugte den Mehujael. Mehujael zeugte den Methusael. Methusael zeugte Lamech. Also schon eine ganze Reihe von Menschen. Womöglich hat Kain auch noch diese Generation gesehen. Auch das wissen wir nicht, da schweigt die Bibel darüber. Aber sie gehen einen ganz anderen sie leben ganz anders. Sie leben ganz anders. Sie leben in der Stadt, sie treiben das irdische Leben voran. Sie professionalisieren sich, sie werden Herdenbesitzer, sie werden Hafen- und Flötenspieler. Das ist im Prinzip nichts Schlechtes dagegen, aber sie konzentrieren sich auf das Diesseitige dieser Welt. Wenn wir weiterlesen im ersten Buch Mose, dann sehen wir, dass die Gott nachfolgen, sicherlich auch in dieser Welt leben natürlich, aber nicht so dahinterher gewesen sind, ihren Lebensstandard hier auf dieser Welt zu vervollkommnen und das meiste dabei rauszuholen. Und wir leben auch die erste Doppelehe. Lamech nimmt zwei Frauen. Vielleicht das erste Mal überhaupt. Das wird jedenfalls besonders erwähnt, und auch die Namen der Frauen werden erwähnt. Sie sehen auch, da kommen auch die ersten, die jetzt eben mit Eisenerz und Eisenwerk und zu tun haben. Also die ersten professionellen Handwerke entstehen. Und Lamech sagt dann zu seinen Frauen, er sprach zu seinen Weibern, hier 51, Ada und Zilla, hört meine Stimme, ihr Weiber Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet. Ein Jüngling, weil er mich geschlagen hat. Denn Kain soll siebenfach gerecht werden, Lamech aber 77-fach. Also, ich glaube nicht, dass Gott ihm das gesagt hat, dass ihm das prophezeit wurde, ja, wenn dich auch nur einer anrührt, dann sollte der Tod umfallen, sondern er hat das aus einer Überheblichkeit heraus genommen und gesagt, ja, meinem Stammvater schon so einen Schutz dass er so geschützt war, dann ich noch viel mehr. Mein kleiner Finger ist dicker als die Hüfte meines Vaters. Ja, wer hat das gesagt? Georgi. Rehabiam, der Sohn Salomos. In einer völligen Selbstüberhebung dachte er, er sei der Man, der Bringer, und er könne sich aufspielen, wie er wolle. Und hat sich noch viel größer dargestellt als sein Vater. ziehe noch ein letztes Mal die Septuaginta zu Rate. Die sagt nämlich nicht 77-fach, sondern 70 mal 7-fach. Und das kommt uns wieder bekannt vor. Ne? Da kommen wir nämlich in einen, also in ein Gegenbild, und zwar im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18. Da trat Petrus herzu und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, welcher gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern 70 mal 7-mal. Also immer. Fortwährend. Und das ist das genaue Gegenteil. Wir sollen nicht fortwährend Rache üben, wenn uns Unrecht geschieht. Und nicht für eine Strieme jemanden umbringen, also in einer völligen Eskalation. Sondern wir sollen fortwährend immer vergeben. Und ich scheitere daran. Aber wir sollen fortwährend immer vergeben. Wir sollen danach streben, dass wir das können. Und vielleicht gibt es ja in deinem Leben eine Erinnerung an einen Menschen oder einen Menschen in deinem Umfeld immer noch, oder wie auch immer, der dir wehgetan hat, der dich verletzt hat, ausgenutzt, sonst wie was. Und bis heute hast du ihm nicht vergeben. Vielleicht hat er dich zu oft getäuscht, vielleicht hat er dich zu oft belogen, vielleicht hat er dich zu oft betrogen. Wie oft? 70 mal 7 mal. Und wenn du es nicht kannst, dann bitte den Herrn Jesus, dass er dir hilft. Dass du es kannst, dass du loslässt davon, dass du eben nicht im wahrsten Sinne des Wortes eine Last nachträgst, sondern diese Last los wirst. Und dann glimmt noch am Ende dieses Kapitels eine Hoffnung auf. Denn Adam und Eva bekommen noch einen Sohn, der heißt Seth. Und Adam erkannte sein Weib abermal und die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth, denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil Kain ihn umgebracht hat, sprach Eva. Der Name bedeutet Ersatz. Ersatz für Abel, sagt sie auch selber. Aber eben auch Ersatz für ihren Samen. Wir erinnern uns, der Erlöser sollte ja aus ihrem Samen kommen und der Schlange den Kopf zertreten. Das heißt, diese Hoffnung ist nicht verloren, sondern diese Hoffnung geht weiter. Durch Seth. Und auch Seth war ein Sohn geboren, der hieß Enosch. Und damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Also das Kapitel endet mit einer Zeitenwende. Die Leute, also die Gläubigen dieser Welt, die Welt teilt sich jetzt ja dann deutlich in die Kainiten und in die Setiter, sag ich mal. Also diese, die von ihm abstammen und die erzogen werden im Glauben. Wir wissen, dass es natürlich dabei nicht bleibt, aber in dieser Linie gehen eben die Gläubigen weiter. Die gesamte Linie Kains geht ja weiter bis zur Sintflut und geht dann verloren. Also die Welt teilt sich eben in zwei Arme auf, die Gott nachfolgen und die für diese Welt leben. Und die Gott nachfolgen, die begannen, den Herrn anzurufen, ihn zu loben, ihm wahrscheinlich Opfer dazu bringen, zu ihm zu beten, vielleicht ihm zu singen. Aber dort begann das Ganze. Und ich muss am Ende sagen, das ist nur so ein Satz, ich bin auch so oft so drüber hinweggegangen über diesen Satz, mit Seth. Gott hat diese Hoffnung neu entfacht. Und auch für unser Leben gilt, für mein Leben gilt, wenn ich merke, dass eine Hoffnung zu Schanden wird, ich habe darauf gehofft, dass es doch das wird. Und es sah doch auch so aus, dass Gott das schenkt. Und dann schenkt er das doch, was auch immer, doch nicht. So darf ich darauf vertrauen, dass meine Hoffnung auf den Herrn nicht zu Schanden wird. Vielleicht sieht sie ganz anders aus. In einer doch einer anderen Arbeit. Oder doch einem anderen Bruder, der mir hilft. Oder hier einem anderen, der den Samen weiterträgt. Aber Gott wird dich und mich nicht im Stich lassen. Amen.